aller Gewissheit, aller Wahrheiten, die es überhaupt gibt, müssen verankert werden in dieser Selbstreflexion, in diesem Selbstvergewisserung, in dieser unmittelbaren Evidenz des eigenen Denkens, das heißt in Subjektum. Und was ist Subjektum? Ja? Subjektum ist nicht anderes als etwas, was dahinter steht. Es ist Background. Ja? Subjektum ist lateinisch Background, ja, ist Hintergrund. Das heißt, ich bin Hintergrund der Welt. Das sagt im Grunde Descartes. Das heißt, ich bin der Hintergrund der Welt. Das heißt, wie bei Malerei und so weiter, bei jedem Bild. Es erscheint etwas, nicht wahr, auf einer Leinwand. Und das, was erscheint, hat einen Hintergrund. Das erscheint und bleibt stabil, weil es einen Hintergrund hat. Und das, was Descartes sagt, ist nichts anderes als die Behauptung, diese Leinwand, dieser Hintergrund, auf dem die ganze Welt gemalt ist, sozusagen, das bin ich selbst. Das heißt, ich kann nur etwas sehen, ich kann nur etwas erleben, ich kann nur etwas vor mir haben, wenn ich das rufe oder wenn ich das vorstelle. Ja, da kommt diese berühmte, die Welt als Vorstellung. Das heißt, was heißt Vorstellung? Und Heidegger sagt, Vorstellung bedeutet gewisserweise bestellen. Ja, das heißt, ich bestelle etwas und es kommt. Ja? Etwas vorzustellen ist eine Form des Befehlens. Ja, dann wir sehen ja diese Deduktion, die macht ja nicht wahr, und das wird uns zu machen. Die kündigt sich schon an. Ich habe die Fähigkeit, etwas zu bestellen, wenn ich ein Hintergrund der Welt bin. Dann ist diese Welt für mich als ein Objekt oder eine Summe der Objekte. Und ich kann diese Objekte mir vorstellen. Das kann sich diesen Tisch nehmen und das und jenes. Ich bin frei in meiner Weltorientierung. Ich sehe das, was ich sehen will. Ich beschäftige mich mit dem, auf das meine Aufmerksamkeit fällt. Das ist ja sicherlich noch der Grad nach Husserl, ja, das ist ganz klar. Aber es geht darum, dass wenn ich in der Welt bin, bin ich frei, mich durch die Welt zu bewegen, und das zu sehen, was ich will. Und dieses, das zu sehen, was ich will, sich darauf zu konzentrieren, das als Gegenstand, als Objekt meiner Aufmerksamkeit zu konstituieren, diese Befähigung, das zu tun, bekomme ich dadurch, dass ich ein Subjekt bin der Welt. Und erst auf diesem Hintergrund meines eigenen Denkens zeichnet sich das alles ab, was überhaupt erscheint. Alles, was Erscheinung ist oder Vorstellung ist oder Phänomen ist oder was auch immer, ist das, und die ganze Welt ist das und nichts anderes, ja, ist das nur, weil ich diese Freiheit habe, als Denkende, als Ego-Cogito, diese Freiheit habe, mir die Dinge vorzustellen. Und das bedeutet, dass Homo Cogito, Homo Volo, sagt Heidegger, das heißt, der Mensch denken und der Mensch wollende identisch sind. Ich kann überhaupt wollen, Macht wollen, was auch immer wollen, Werte wollen, nur weil ich sie vorstellen kann. Hätte ich nicht die Fähigkeit gehabt, diese Dinge vorzustellen, und zwar unbegrenzt, frei, in alle Richtungen vorzustellen, hätte ich auch nicht diese Dinge wollen können. Und Und das bedeutet, dass wenn ich den Wille als Befähigung zur Wahrheit, als Befähigung zum Wort definiere, das heißt, der Wille ist das, was aus den Dingen geltende Dinge macht und aus den Worten geltende Worte macht, das, was ich aufzwinge als eine Realität. Wenn ich den Wille so verstehe, dann gründet sich dieser Wille wiederum allein, kann sich tun, allein in der Subjektivität. In der Subjektivität verstanden, nicht im Sinne der Imagination, nicht im Sinne von irgendetwas, ja, sondern in diesem klaren kartesianischen Sinne, in dieser Fähigkeit, die Dinge zunächst einmal zu sehen, vorzustellen, zum Objekt zu machen. Kann ich diese Dinge zu Objekt oder Wörter, was auch immer, zu Objekt nicht machen, kann ich die auch nicht durchsetzen oder einsetzen. Und das heißt, dass der wollende Mensch sich immer noch verhält im Rahmen des neuzeitlichen Subjektivismus. Erst wenn ich überhaupt so etwas wie ein denkende, vorstellende, wollende Subjekt bin, bin ich imstande, mich als solche durchzusetzen. Nun, was ist das im weiteren Schritt? Im weiteren Schritt ist das nichts anderes, als der Mensch sich im Zentrum des Universums stellt. Die Welt, das Universum, ist das, was von Menschen befähigt wird, überhaupt das zu sein, was sie ist. Diese Befähigung, diese Ermöglichung wurde auch für anders verstanden. Ja. Zum Beispiel, wenn ich ein Christ bin, dann würde ich sagen, der Gott ist derjenige, der die Welt befähigt hat oder ermöglicht hat, durch die Kreation, das zu sein, was sie ist. Wenn ich Platoniker bin, dann würde ich sagen, es sind die Ideen, das sind die logische Strukturen, es ist die Vernunft, die mich befähigt, die Dinge zu unterscheiden, die Dinge zu markieren, die Dinge zu arrangieren, die Dinge zu deduzieren. Das heißt, es ist die Logik und die Vernunft, was mich befähigt, die Welt zu sehen. Bin ich aber Kartesianer, bin ich Radikal, dann würde ich sagen, es bin ich, ja, das Ich in mir befähigt, mich in der Welt zu leben, die Welt wahrzunehmen, vorzustellen und manipulieren. Das heißt, ich trage das Prinzip Befähigung, das Prinzip Ermöglichung in mir selbst. Dieses Prinzip ist nicht irgendwo draußen. Und wenn ich noch zusätzlich mit Nietzsche sage, diese Befähigung muss auch durchgesetzt werden, das ist eine Radikalisierung des modernen Subjektivismus und nicht seine Überwindung. Nun, wenn ich aber mich selbst denke, als Menschen, als denjenigen, der fähig ist, sich durchzusetzen, dann komme ich zu so etwas wie Humanismus. Das ist der Aufklärung, das ist der Humanismus der Aufklärung, das heißt, dass der Mensch wird gesetzt, im Grunde als der oberste Wert. Und dann ein Zitat, das sozusagen die politische Dimension einführt, deswegen lese ich ja auch. Die Sicherung der höchsten unbedingten Selbstentfaltung aller Vermögen des Menschentums zur unbedingten Herrschaft über die ganze Erde ist der geheime Stachel, der den neuzeitlichen Menschen zu immer neueren und neuesten Aufbrüchen antreibt und zu Bindungen nötigt, die ihm die Sicherung seines Vorgehens und die Sicherheit seiner Ziele sicherstellen. Das Verbindliche kann sein, das in allen seinen Bildungen harmonisch gefügte und zur schönen Gestalt geprägte Menschentum, Humanität des Klassizismus, das Verbindliche kann sein, die Machtentfaltung der auf sich gestellten Nation oder die Proletarier aller Länder oder einzelne Völker und Rassen. Der Nationalsozialismus ist eindeutig schon in dieser Formulierung gestellt auf der gleichen Ebene mit den Alliierten, was sozusagen die Strategie, die Heidegger weiterverfolgt. Was heißt Humanität des Klassizismus? Das ist sozusagen der Westen, Proletarier aller Länder, das ist der andere Feind, das ist sozusagen der kommunistische Osten. Und dann kommen die Rassen. Das heißt, alle drei kriegerischen Parteien vertreten im Grunde die gleiche Ideologie. Das ist die Ideologie der modernen Subjektivität. Sie verkörpert in einem spezifischen Menschen oder einem Typ von Menschen. Das Verbindliche kann sein, eine Menschheitsentwicklung im Sinne des Fortschritts aller Weltvernünftigkeit. Ja, das ist der Amerikanismus, wie er an anderer Stelle sagt. Und dann sagt er, es ist so irgendwie fashionable geworden, er sagt das sicherlich anders, Masse von Typus zu unterscheiden. Aber der Typus ist noch eine andere Masse. Also diese Unterscheidung ist für Heidegger im Grunde keine. Das heißt, wir haben zunächst einmal eine Positionierung der Subjektivität als Subjektum, das heißt als betragende Kraft für die Welt in ihrem Ganzen, für das Sein in ihrem Ganzen. Dann haben wir die Positionierung dieser Subjektivität in Menschen, in verschiedenen Varianten, sei es der Individuum, sei es Klasse, sei es der Rasse, sei es was anderes. Und dann haben wir die Befähigung eines so positionierten Menschen, als humanistischen Menschen in verschiedenen Varianten, sei es sozialistisch, sei es liberal, sei es nationalsozialistisch, diesen humanistischen Menschen zu Macht entfalten, zu neuen Orden. Nun, wie gesagt, und das überspringe ich momentan, weil es für mich momentan nicht so wichtig ist. Wie gesagt, gründet sich diese ganze Befähigung auf einem allgemeinen Modell des Kalküls, sagt Heidegger. Das heißt, die Fähigkeit, alles vorzustellen oder repräsentieren, das ist diese berühmte Kritik der Repräsentation, ja, die auch in der Kunstkritik der 70er, 80er Jahre so eine große Rolle spielt. Oder Politics of Representation und so weiter. Also da kündigt es sich an, ja? Weil dann Heidegger sagt, das, was ich vorstellen nenne, kann man lateinisch als Repräsentation, also in Lateinisch steht es als Repräsentation bezeichnen. Und Repräsentation ist meine Fähigkeit, die Dinge vor mir zu stellen und sozusagen eine Rechnung aufzustellen und sie zu kontrollieren. Also Repräsentation ist die Möglichkeit der Kontrolle über meine eigenen Vorstellungen, über die Welt. Und sagt er, Descartes war derjenige, der das alles erfunden hat, sozusagen das alles eingeführt hat. Das war der eigentliche Bruch. Und Nietzsche, indem er diese Macht über die Repräsentation, diese Politics of Representation, diese Macht über die Repräsentation will, er überwindet nicht den Descartes, sondern er entfaltet nur die Möglichkeiten eines bestimmten Kalküls oder eines bestimmten Prinzip der Herrschaft der Subjektivität, die von Descartes immer schon alle schon da formuliert waren. Und da kommt da wirklich so eine schöne Wendung Richtung Frankreich. In diesen Tagen sind wir selbst die Zeugen eines geheimnisvollen Gesetzes der Geschichte, dass ein Volk eines Tages der Metaphysik, die aus seiner eigenen Geschichte entsprungen, das heißt die Franzosen, nicht mehr gewachsen ist und dies gerade in dem Augenblick, dass diese Metaphysik sich in das Unbedingte gewandelt hat, das heißt in das Entscheidende. Jetzt zeigt sich, was Nietzsche bereits metaphysisch erkannte, dass die neuzeitliche maschinale Ökonomie, die maschinenmäßige Durchrechnung alles Handels und Planens in ihrer unbedingten Gestalt ein neues Menschentum fordert, das heißt ein nationalsozialistisches Deutschland, das über den bisherigen Menschen hinausgeht. Das heißt, das Deutschland geht über alle anderen Menschen hinaus, aber nicht im Sinne der Überwindung des Nihilismus, sondern im Sinne der Treibung des Nihilismus auf die Spitze. Die Deutschen gewinnen den Krieg, weil sie den europäischen Nihilismus am radikalsten in sich verkörpern. Es genügt nicht, dass man Panzerwagen, Flugzeuge und Nachrichtengeräte besitzt. Es genügt auch nicht, dass man über Menschen verfügt, die dergleichen bedienen können. Es genügt nicht einmal, dass der Mensch die Technik nur beherrscht. Als sei dieser etwa an sich Gleichgültiges jenseits von Nutzen und Schaden, Aufbau und Zerstörung, beliebe von irgendwem zu beliebigen Zwecken nutzbar. Es bedarf eines Menschentums, was von Grund aus dem einzigartigen Grundwesen der neuzeitlichen Technik und ihrer metaphysischen Wahrheit gemäß ist, das heißt vom Wesen der Technik sich ganz beherrschen lässt und so gerade selbst die einzelnen technischen Vorgänge und Möglichkeiten zu lenken und zu nutzen. Und das Ziel dieser neuen Menschheit kann nur sein, die unbedingte Herrschaft über die Erde. Dadurch entfaltet sich das volle Wissen als Vorstellung oder Repräsentation und die Selbstvergewisserung als eine unbedingte Gewissheit. Kann man aber doch dem Nietzsche zugestehen, etwas Interessantes zu tun als Descartes? Und wiederum stellt sich heraus, nicht. Die einzige Chance, sagt Heidegger, wenn man die ganze Nietzsche liest, die einzige Chance, die man überhaupt sozusagen bekommt, Nietzsche als originell zu danken, ist seine Beschäftigung, also Nietzsches Beschäftigung mit Leib, oder wie man jetzt sagen würde, mit Körper. Auch diese ganze Mystik des Körpers, die Beschäftigung mit dem Körper und so weiter in der Kunst, 70er, 80er Jahre, ist auch verbunden sicherlich mit der Entscheidung der Renaissance. Und er zitiert eine Stelle bei Nietzsche, wo Nietzsche sagt, der Mensch ist eigentlich kein Denken, kein Ego, nichts, keine reine Vernunft, was auch immer, sondern der Mensch ist Leib, der Mensch ist Körper in erster Linie. Und Heidegger sagt, das wird sozusagen verstanden und verkauft, würde man sagen, als eine unglaubliche Offenbarung. Auch bis jetzt ist es ein bisschen weit. Das ist aber gar keiner, sagt Heidegger, schon damals war es keiner, weil seit den Griechen und vor allem seit der römischen Tradition und auch mittelalterlichen Tradition, der Mensch ist animal rationale. Der Mensch ist denkendes Tier. Also das metaphysische Verständnis des Menschen als Tieres ist, beginnt schon mit Plato und Aristoteles und geht durch die ganze Scholastik und die klassische Philosophie bis heute. Der Mensch definiert sich in erster Linie als Tier, der die Fähigkeit, das geschichtliche Mensch, der die Fähigkeit hat, auch die Vernunft zu betätigen. Und diese Fähigkeit, die Vernunft zu betätigen, macht den Menschen zu einem ausgezeichneten Tier. Ja, nicht wahr? Es ist nicht nur ein Tier oder viel anderes, sondern es ist ein ausgezeichnetes Tier, ein ausgezeichneter Körper. Und dann sagt Nietzsche, dann sagt Heidegger, er zeigt, das überspringt nicht alles, es zeigt, er zeigt, dass bei allen denken, meer of minder bekend maken de wetgeschichte, de mens als denkende dier immer schon beschrieben wurde. Und das bedeutet, dass sozusagen Nietzsche überhaupt nichts Neues sagt, als er den Menschen als Tier und als denkendes Tier bezeichnet. Und sagt Nietzsche, sagt Heidegger, eigentlich ist es nur so, dass Nietzsche eine gewisse Folge zieht. Und das ist das Einzige, was er dem Nietzsche zugesteht, was aber von großer Bedeutung für ihn ist. Nietzsche zieht nur eine eigene Folge. Also er denkt bis zum Ende die Tatsache, dass wenn ich als Zentrum der Welt verstehe und am Zentrum der Welt verstehe als liegend im Menschen und den Menschen verstehe als Tier, dann ist das Tierhafte oder das Bestialische, sagt Heidegger, das Wesen der Welt. Und das ist das Einzige, aber eigentlich das Entscheidende bei Nietzsche. Jedes Mal geht es in dieser beiden gestaltenden, unbedingten Subjektivität das Wesen des Menschen in eine je verschiedene Rolle ein. Was heißt traditionell und bei Nietzsche? Allgemein und durchgängig ist durch die Geschichte der Metaphysik hindurch das Wesen des Menschen als Anima Rationale festgelegt, aber immer und auch als Tierhaft gedacht, aber immer als gut. Sozusagen, der Mensch ist als gutes Tier, weil Denken gut ist. Aber Nietzsche sieht ein, dass dieses gute Tier ist nun das zahme Tier. Das ist ein Sklaventier, Tier als Sklave. Und als Sklave zu sein, gehört nicht zum Wesen des Tieres, sondern zum Wesen des Tieres gehört bestial zu sein. Das unbedingte Wesen der Subjektivität entfaltet sich daher notwendig als die Brutalitas der Bestialitas. Am Ende der Metaphysik steht der Satz Homo est brutum bestiale. Nietzsches Wort von der blonden Bestie ist nicht eine gelegentliche Übertragung, sondern das Kennzeichen und Kennwort für einen Zusammenhang, in dem er Wissen stand, ohne seine wesensgeschichtlichen Bezüge zu durchschauen. Inwiefern aber die Metaphysik aus der erörterten Sachverhalten her gedacht in ihrem Wesen vollendet und wesensgeschichtlich in ihrem Ende ist, bedarf einer eigenen Erörterung. Das zeigt, also dieser Satz, den man später sicherlich nicht findet, zeigt, worauf eigentlich Heidegger die ganze Zeit hinaus will. Ja? Ich sag, wenn er die Destruktion oder Dekonstruktion der Metaphysik fordert. Er meint, dass die Metaphysik als die neuzeitliche Metaphysik führt zu Menschen als Homo, Brutum, Bestiale. Das ist aber gleichzeitig das Ende der Metaphysik. Und was ist das Ende der Metaphysik? Weil, sagt Heidegger, alles endet, wenn es seine Wesensmöglichkeiten erschöpft und die größte Wesensmöglichkeiten aller Dinge ist ihre Umkehrung. Also die Metaphysik beginnt bei Plato mit der Behauptung, der Mensch ist gut, rational, vernünftig und wunderbar und ist fähig, sozusagen die Ideen des Guten wahrzunehmen und ihnen zu folgen und endet mit der Behauptung, der Mensch ist eine blonde Bestie, die überhaupt nicht fähig ist, sozusagen etwas Vernünftiges zu tun. Und allerdings sind alle diese Aussagen, die sozusagen entgegengesetzt zu sein scheinen, sind alle Aussagen, die aus der gleichen metaphysischen Konstruktion folgen. Das heißt, aus dieser Positionierung des Subjektums der Welt im Menschen Menschen in Tiere, also Verschlingen des Menschen als eine Variante, eine Art Tier. Und was ist eben die Metaphysik? Und damit die Metaphysik sich in dieser Umkehrung gezeigt hat, in dieser Umkehrung ihre ursprüngliche gesetzliche oder gründende Intention gezeigt hat, hat die Metaphysik ihre Vollendung durch die Umkehrung bei Nietzsche erreicht. Das bedeutet nicht, dass man nicht dann weiter metaphysisch denken kann, sondern das bedeutet allein, dass man nur die Möglichkeiten weiterdenkt, die sich schon als solche gezeigt haben. Man kann also nach wie vor behaupten, wie man nach wie vor behauptet, dass man zunächst einmal den Leib sozusagen erfunden oder entdeckt hat, dann hat man den Körper entdeckt, dann hat man das entdeckt, das hat man jenes entdeckt, dann hat man wieder das Tier entdeckt, dann hat man die Subjektivität entdeckt. Aber man macht es dann alle diese Entdeckungen auf dem Feld, das in seinen Möglichkeiten uns schon bekannt ist. Und die Struktur dieses metaphysischen Feldes bietet keine Überraschungen, keine neuen Wendungen. Nun, wie Heidegger die Überwindung der Metaphysik selbst denkt und wie er versucht, über die Metaphysik weiterzugehen, was auch, wie gesagt, das heutige Denken beeinflusst hat, ob ich das jetzt sagen soll, ich glaube, ich soll das sagen. Ja, ich soll das sagen. Ich kann noch 15 Minuten. Und in diesen 15 Minuten tue ich das, ich sage es. Inwieweit das, was ich sage, tatsächlich unmittelbar einleuchtet, das weiß ich nicht. Ja. Aber wer noch Fragen hat, da kann ich Kolloquium stehen. Also ich sage das und ich sage sonst, was ich davon halte, was Heidegger sagt und beides können wir dann weiter diskutieren. Ich werde sogar jetzt Nietzsche, Heidegger nicht mehr, Heidegger nicht mehr folgen, weil in diese 10 Minuten, 15 Minuten möchte ich kurz den Weg wählen. Was Heidegger sagt, ist erstens, dass die Tatsache, dass die Metaphysik am Ende ist, bedeutet nicht, dass man weitergehen kann, als Metaphysik es getan. Weil weiterzugehen kann man nur sozusagen in der gleichen Richtung gewissermaßen. Und weiterzugehen bedeutet dieser subjektivistische Ansatz weiterzutragen, auf die Spitze zu tragen. Und das wäre nach wie vor metaphysisch. Heidegger geht einen anderen Weg und sagt ungefähr Folgendes. Er sagt, was ist die Metaphysik? Die Metaphysik ist dieser Art Denken. Und diese Art Denken bezeichnet als Differenz zwischen Sein und Seienden, als ontologische Differenz. Und das ist eben diese Differenz von Derrida und alle anderen Differenzen, ja, die wir jetzt sehen. Er sagt, metaphysisch zu denken ist eine gewisse Differenz zu denken. Aber nicht irgendwelche Differenz, sondern eben diese Differenz zu denken. Das eine befähigt mich zu etwas anderem. Das heißt, wenn ich sage, frage, warum ist das, was es ist, so wie es ist, ja, dann die Antwort ist ungefähr, was es so sein kann. Oder war, wurde von jemandem gemacht, so. Ja. Was hat Gott gemacht? Oder es ist so entstanden in der Evolution. Oder ich habe mich das so vorgestellt. Oder wie Wittgenstein gesagt hätte, die Sprache funktioniert so, dass ich so das beschreiben kann. Oder ich kann sagen, die Technik hat es möglich gemacht. Das heißt, immer wenn ich die Frage nach dem Seienden stelle, antworte ich mit der Möglichkeit. Und er sagt, es gibt eben diese Spaltung. Es gibt immer diese Spaltung im Denken. Das folgt aus jenem. Ja, das ist die Ursache für jenes. Das befähigt, das ermöglicht, das, was stattfindet. Und in diesem Sinne ist ja, oder wird verstanden, Nietzsche von Heidegger als metaphysisch, ja? Weil er sagt, der Wille zur Macht ermöglicht, dass ich das tue oder jenes tue. Das ist dann eine metaphysische Antwort. Ich positioniere etwas und sage, das ermöglicht jenes. Das ist diese Spalte. Nun sagt Heidegger, aber was ist das für ein Vorgang? Ich unterscheide zwar das, was das Reale ist, und was das es ermöglicht, real zu sein. Aber was das für eine Unterscheidung? Ist es zum Beispiel eine Unterscheidung zwischen diesem Tisch oder in diesem Stuhl? Ja, wahrscheinlich doch nicht. Ja, wir können nicht sagen, dieser Stuhl ermöglicht diesen Tisch oder dieser Tisch ermöglicht diesen Stuhl. Weil, warum? Weil beide sind irgendwie Seiende, sie sind beide da. Wir suchen aber nach etwas, was nicht da ist, aber das ermöglicht zu sein, was da ist. Das kann nicht ein Seiendes sein, das muss was ganz anderes sein. Zum Beispiel die Subjektivität. Aber die Subjektivität ist nicht da in dem Sinne, in dem Tisch und Stuhl da sind, aber irgendwie schon. Wenn ich sage, die Subjektivität ist der Mensch, der Mensch, der Mensch ist doch da. Das ist irgendwie merkwürdig. Ne? Das heißt, ich unterscheide zwar, aber ich unterscheide auf irgendwie anders, als ich sonst unterscheide. Woher kommt das? Und dann sagt Heidegger, ich unterscheide und behaupte immer etwas mit dem Wort ist einfach. Der Tisch ist im Zimmer. Aber man kann sagen, bist du gesund? Man kann sagen, die Stimmung ist deprimierend. Das heißt, dieses Ist ja und Sein, das benutzt man auf unterschiedlichste Art und Weise. Wenn man sagt, der Tisch ist im Zimmer, es ist nicht so, wie man sagt, er ist gesund. Und es ist nicht so, wie man sagt, die Stimmung ist deprimierend. Und so weiter und so weiter. Also wenn ich zum Beispiel mich frage, was befähigt mich zu handeln? Ich sage, das, was befähigt mich zu handeln, ist der Wille zur Macht. Das ist das. Was heißt das ist das? Ist in welchem Sinne? Ist es wie der Tisch ist im Zimmer? Ist es wie er ist gesund? Ist es wie, die Stimmung ist bedrückend. Wenn ich sage, ist Wille zur Macht, was meine ich ja eigentlich unter diesem ist? In welchem Sinne benutze ich dieses Wort ist in diesem Fall? Wahrscheinlich nicht im ersten, nicht im zweiten, nicht im dritten, aber in welchem? Was heißt, was ist ist, wenn ich das Wort ist benutze im Sinne einer metaphysischen Weltauslegung. Die Frage verdoppelt sich nun. Ja? Was heißt, was ist, ist? In welchem Sinne meine ich, was ist, ist? Meine ich im Sinne, der Tisch ist im Zimmer? Was heißt das überhaupt? Was heißt, die Antwort von Heidegger bedeutet das, zwar sagen wir, was ist jenes, aber wir wissen nicht, was wir sagen. Wir verstehen eigentlich unsere Antwort nicht richtig. Weil wir wissen nicht, was es bedeutet, etwas zu sein in diesem Sinne. Und können es nicht wissen. Und was bedeutet, sagt Habermas, dass wir über diese Unterscheidung zwischen Sein und Sein und nicht verfügen. Wir können diese Unterscheidung nicht richtig treffen, weil wir nicht genau wissen, in welchem Sinne wir das tun. Das ist ein Einwand, das ist ein bisschen sicherlich auf Wittgenstein denken lässt, aber vielleicht auch wiederum nicht, ja. Man kann weiter darüber sprechen. Nun geht es jetzt darum, dass alle diejenigen, die behaupten, zum Beispiel, das Leben ist der Wille zum Mord, der Grund des Wesens ist die Subjektivität, die Wortsetzung ist das, was die Weltanschauung tut und so weiter. Sie wissen grundsätzlich nicht, was sie sagen, weil sie wissen nicht und können nicht wissen, in welchem Sinne, präzisen Sinne, sie das Wort ist eigentlich benutzen und tendieren aber dazu, das Wort ist so zu benutzen, wie man sonst dieses Wort benutzt im Sinne des Seienden. Das heißt, sie benutzen das ungefähr so, wie man das sonst im Leben benutzt. Und das ist eben daraus entsteht die Weltanschauung. Das heißt, wenn ich sage, das ist jenes, der Mensch ist beherrscht die Erde, die Arier sind die und andere sind andere, und sozusagen gehe weiter in diese Definitionen, dann verwechsle ich das Sein und das Sein. Ich lege dieses Wortchen ist in dem mir schon vertrauten Sinne, ohne zu merken, dass in dem philosophischen Diskurs, in dem metaphysischen Diskurs, dieses Wortchen ist eine völlig andere Bedeutung. Ich reduziere die Bedeutung, es ist in einem Falle zu benennen, es ist in einem anderen Falle. Und das ist nichts anderes, was auch mit den nationalsozialistischen Ideologie passiert ist. Und das Ende des Buches ist ja politisch ganz klar. Er sagt, die Macht der Weltanschauung hat das Wesen der Metaphysik in ihren Besitz genommen. Was wir sagen, das, was aller Metaphysik eigentlich eigentümlich ist, dass ihr die sich selbst tragende Unterscheidung des Seins und des Seienden wesenhaft und notwendig gleichgültig und fraglos bleibt, wird jetzt zu dem, was die Metaphysik als Weltanschauung auszeichnet. So kann sich Herrschaft über das Seiende entfalten. Und dann sagt man am Ende, das Weltalter der vollendeten Metaphysik erblickt im Durchdenken der Grundzüge von Nietzsches Metaphysik, gibt zu bedenken, inwiefern wir uns zunächst in die Geschichte des Seins finden und demzufolge die Geschichte als Loslassung des Seins in die Machenschaft erfahren müssen, welche Loslassung das Sein selbst schickt, um seine Wahrheit den Menschen aus dessen Zugehörigkeit in sie wesentlich werden zu lassen. Das heißt, sozusagen, diese Bestialität oder diese Loslassung des Seins in das Sein passiert dort, wo die ontologische Unterscheidung, ontologische Differenz nicht stattfindet, das heißt dort, wo wir das Sein mit einem bestimmten Seienden identifizieren. Dann bekommt dieses Seiende alle Qualitäten von Brutus Bestialis, ja, und beginnt ihre Weltvernichtung, die sie als Welteroberung missversteht. Ich möchte aber, um die Gefahr vielleicht noch zusätzliche 5 Minuten zu reden, doch auf eine gewisse Problematik aufmerksam machen. Das ist sehr alles überzeugend, was Heidegger sagt. Vor allem überzeugend, weil wir schon erzogen sind, so etwas, an so etwas zu glauben. Ja, weil die ganze französische Philosophie und so weiter uns das alles erklärt hat und 1000 Varianten. Nun ist es so, aber er beginnt damit, was er fragt. Er stellt die Frage nach der Frage von Nietzsche. Er interpretiert Nietzsche. Und er sagt, Nietzsche fragt, was befähigt mich zur Durchsetzung, Etablierung und Durchsetzung meiner Welt? Ja? Und er sagt, was ist der Wille zum Mann? Fragt man sich so, ist man schon in der Metaphysik, was auch immer man fragt und was immer für eine Antwort man bekommt, das ist eine metaphysische Antwort. Die Frage ist aber, ob Nietzsche tatsächlich so etwas fragt. Er fragt das. Klar. Nietzsche fragt das. Aber aus welcher Position, in welchem Kontext? Ist das tatsächlich so, dass er sich fragt, was befähigt mich zu Durchsetzung meiner Werte, sagt Wille zu Macht und wird zur blonden Bestie. Ja? Weil so ein Vorgang wird im Grunde suggeriert von Heidegger. So wie es Descartes tut. Er sagt, wie werde ich zum Wissenschaftler? Ich werde zum Wissenschaftler dadurch, dass ich mich selbst für gewisse Analogie. Habe ich das getan, beginne ich als Wissenschaftler dann weiter zu arbeiten. Okay, so sieht es bei Heidegger auch mit Nietzsche aus. Also, habe ich die Frage gestellt, habe ich die Antwort bekommen, nehme ich Maschinengewehr und gehe nach Paris. Nun, es sah vielleicht so mit dem Nationalsozialismus und Waffen. Es ist aber nicht so, wie Nietzsche es sagt. Denn die blonde Bestie beginnt nicht mit der Frage, was befähigt mich, eine blonde Bestie zu werden. Sondern sie ist blonde Bestie ohne jene Frage. Heidegger meint, und das ist das Verhängnisvolle und das Prekäre bei Heidegger, er meint, so etwas wie eine Frage ist selbstverständlich. Selbstverständlich fragt sich der Mensch, warum er das tut und was befähigt ihn, etwas zu tun. Aber was heißt hier, der Mensch? Heidegger analysiert sein, aber er vergisst den Menschen zu analysieren. Und Nietzsche hat uns doch gelernt, es gibt keinen Menschen. Überhaupt. Ja? So, man kann nicht sagen, der Mensch fragt. Ja? Weil es gibt keinen Menschen, sondern es gibt Sklaven und es gibt Herr. Es gibt Unterlegene und es gibt blonde Bestien. Und tatsächlich, der Sklave fragt, was befähigt mich? Zum Beispiel zu einer Rebellion, zu einem Protest und so weiter. Die blonde Bestie fragt sich nicht. Wenn jetzt Nietzsche sich fragt, warum ist die blonde Bestie blonde Bestie? Er fragt sich als Philosoph, als Dekadent, als nihilistisch und sagt das auch. Ja? Er sagt auch, ich sitze bei mir zu Hause, kann nichts tun, bin krank. Mein Vater ist früh gestorben. Ich bin sozusagen dekadent. Also frage ich, wie der andere zurechtkommt. Ja, wie die blonde Bestie zurechtkommt. Aus einer Situation der Lebensniederlage. Nun, er geht doch nicht davon aus, dass die blonde Bestie es fragt. Sie ist nicht befähigt, sondern sie befähigt. Und das bedeutet nichts anderes, dass das Reale früher kommt als die Möglichkeit. Es kommt zunächst einmal das Reale. Und dann wird die Frage gestellt, wie war es und warum war es möglich, dass das Reale real geworden ist. Ja, aber diese Frage ist immer sekundär und sie wird nicht von denen gestellt, die diese Unterscheidung tatsächlich treffen, dass das Reale zum Realen machen. Okay, aber warum fragt Nietzsche nach der blonden Bestie, wenn er als Sklave fragt? Zum Teil ja, zum Teil aber nein. Weil, wie gesagt, ich habe das schon gesagt, es ist so, dass Nietzsche sich auch als Blätterbeste gedacht hat, nur im Bereich und für Philosophie. Eigentlich, was er sagen wollte,